RD.
Is going to have a successful call with Vladimir Putin. They know each other. The president is determined to get something done here, and hopefully, if he can't do it, then nobody can.
Donald Trump telefoniert heute mit Wladimir Putin. Wir fassen zusammen, welche Erwartungen an das Gespräch geknüpft sind.
Auch der neue Papst Leo XIV. Bemüht sich um eine Lösung des Ukraine-Konflikts.
Und die neue israelische Gaza-Offensive bekommt durch Äußerungen rechtsradikaler israelischer Politiker eine zusätzlich verstörende Dimension.
Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 19. Mai um 16 Uhr. Und wir fangen mit der Ukraine an. Da stehen die Zeichen ja inzwischen doch mehr auf Verhandlungen. Trotzdem gehen die Kämpfe immer noch mit unverminderter Härte weiter. Ist da vielleicht schon bald ein Ende in Sicht?
Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ende letzter Woche haben die Ukraine und Russland in Istanbul zwar erstmals wieder direkt, aber eben nicht auf besonders hoher Ebene miteinander gesprochen. Rausgekommen dabei ist aber mehr oder weniger nichts, bis auf einen Gefangenenaustausch. Die russische Seite hat nochmal klargemacht, sie will die besetzten und eroberten Gebiete behalten, die Ukraine, dass das absolut inakzeptabel ist.
Gab es dazu jetzt Äußerungen von den USA?
Ja, da hören wir mal rein, was Donald Trumps Sonderbeauftragter Witkoff bei ABC gesagt hat.
This is a very complicated conflict that shouldn't have happened. I completely agree with President Trump.
Dies ist ein sehr komplizierter Konflikt, der nicht hätte passieren dürfen. Ich stimme da Präsident Trump vollkommen zu. Es gibt viel Emotion, viel Hass und das Gemetzel muss enden. Solche Verhandlungen zu führen ist eine Kunst und Präsident Trump zeigt, dass er ein Meister darin ist. Ich habe oft gesagt, dass ich seine Taktiken gutheiße, weil sie funktionieren. Die Kunst hier ist es, diesen breiten Graben zwischen den Parteien zu verkleinern. Und ich denke, dass wir das schon zu einem gewissen Grad getan haben. In gewissem Maße stecken die Parteien auch ihre Positionen ab. Und am Montag werden wir einen großen Schritt machen, um herauszufinden, wo wir stehen und wie wir diese Verhandlungen abschließen.
Monday will go a long way towards identifying where we are and how we complete this negotiation.
Also bei den Verhandlungen stecken beide Seiten in ihren Forderungen fest und Trump sieht sich jetzt als, naja, Heilsbringer. Aber was passiert eigentlich, wenn Putin stur bleibt?
Schwierig. Putins Sprecher hat gerade zwar nochmal gesagt, wie wichtig Diplomatie für Russland sei und dass Putin einer diplomatischen Lösung, einer militärischen, unbedingt den Vorzug gibt und wie sehr man die amerikanischen Bemühungen schätze und so weiter und so fort. Die Russen sind Taktiker, schon immer gewesen. Dafür sind sie bekannt. Schachspieler eben.
Wie kann die US-Seite die Russen dann überhaupt unter Druck setzen?
Also es stehen jetzt auch nochmal Sanktionen im Raum. Der Vizepräsident Vance hat das eben auch gerade nochmal gesagt, dass er sich mit Trump unterhalten hat und dass Trump auch nochmal das Wort Sanktionen hat fallen lassen. Und zuvor hatte ja auch Finanzminister Bessent nochmal Sanktionen angedroht.
Wie lange wird der Geduldsfaden der USA reichen?
Ja, darauf wollte sich zumindest Bessent noch nicht festlegen.
Bemühungen, den Ukraine-Konflikt beizulegen, gibt es ja wirklich auf vielen Ebenen. Die Kirche meldet sich zu Wort. Der verstorbene Papst Franziskus hatte sich ja auch immer wieder dazu geäußert.
Und an diese Tradition knüpft auch der neue Papst an, Leo XIV., ein Amerikaner, dessen offizielle Amtseinführung gestern in Rom war. Und er hat in seiner Predigt auf dem Petersplatz den Ukraine-Krieg erwähnt und direkt nach der Messe den ukrainischen Präsidenten Zelensky empfangen und heute den amerikanischen Vize Vance, begleitet von Außenminister Rubio.
Gestern in Rom übrigens war das schon eine komische Situation, als Zelensky Vance ja quasi geschnitten hat, als er an ihm vorbei ist, um ihn anzugucken. Da war noch ganz schön dieser Eklat im Oval Office zu spüren. Ne?
Ja, das stimmt. Das war wirklich eine schräge Situation. Aber wenn wir das richtig gelesen haben, hat danach Zelensky Vance und Rubio noch getroffen in Rom in der amerikanischen Botschaft. Naja, was ich sagen will ist, alle möglichen Leute schalten sich jetzt in diesen Konflikt ein.
Der neue Papst ist ja schon ganz schön politisch, oder?
Kurzer Schlenker. Hier ein Auszug aus seiner Predigt gestern.
In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite.
Also er kritisiert das vorherrschende Wirtschaftssystem, das die Menschen und die Ressourcen ausbeutet und die Ärmsten besonders treffen würde. Zu seinem eigenen Amtsverständnis hat er auch klargemacht, er wolle keine Macht zentralisieren und der Versuchung widerstehen, autokratisch zu herrschen.
Ja, schon deutliche Worte. Man darf ja nicht vergessen, Papst Leo ist Amerikaner.
Ja, mal sehen, wie sich die internationale Politik davon beeindrucken lässt. Ich zitiere hier mal einen Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung heute früh. Allein die Tatsache, dass er aufgrund seines für Päpste noch jungen Alters wohl für etliche Jahre ein wichtiger Ansprechpartner bleiben wird, verleiht ihm das eine besondere Rolle. Sein Staatssekretär hat den Vatikan als Ort für Gespräche zwischen den Kriegsparteien im Ukraine-Krieg angeboten. Wie weit Friedensaktivitäten des Vatikan konkret tragen, das bleibt dann abzuwarten.
Nochmal zu dem Telefonat zwischen Trump und Putin. Wie lange hat eigentlich das letzte gedauert, das Telefonat?
Ungefähr 2 Stunden.
Ja, das, liebe Hörerinnen und Hörer, erklärt auch, warum wir euch heute nicht mehr dazu erzählen können. Der Redaktionsschluss von diesem Podcast ist heute 16 Uhr und wir müssen noch alles aufnehmen und schneiden. Aber morgen früh gegen 8 Uhr gibt es ja schon die nächste Ausgabe.
Und da hört ihr dann auch die Ergebnisse aus dem Gespräch zwischen Zelensky und Trump, das nach dem Telefonat mit Putin stattfinden soll.
Jetzt schauen wir auf den Gaza-Krieg. Israel lässt nun doch Hilfslieferungen in den Gazastreifen nach mehr als 11 Wochen.
Seit gestern läuft übrigens die Bodenoffensive. Die Lage in dem Palästinensergebiet ist wirklich katastrophal. Es fehlt an allem. Das Schlimme aber ist, dass Israels Ministerpräsident Netanyahu offenbar nicht aus irgendeiner Menschlichkeit oder Einsicht handelt, sondern, wie er selbst sagt, auf Druck internationaler Partner lässt er jetzt Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, erzählt uns dazu mehr.
Das Einlenken der Regierung in Jerusalem liegt nun wohl ausschließlich am Druck aus den USA. So jedenfalls muss man Premier Benjamin Netanyahu verstehen, der sich in den sozialen Medien äußerte. Denn wir nähern uns rasant der roten Linie, einer Situation, in der wir die Kontrolle verlieren könnten und alles aus den Fugen geraten könnte. Unsere besten Freunde der Welt, Senatoren, die enthusiastische Israel-Befürworter sind, die ich seit Jahrzehnten kenne, kamen auf mich zu und sagten, ihr bekommt alles, was ihr braucht, um den Sieg zu Ende zu bringen, Waffen, Unterstützung vor den Vereinten Nationen, aber eine Sache können wir nicht auffangen, wir können keine Bilder des Hungers hinnehmen, keine Hungersnot der Massen, dann können wir euch nicht mehr unterstützen. Das klingt nicht nach einer humanitären Geste, sondern nach Rechtfertigung für die Hilfslieferungen. Denn Netanjahus rechtsextreme Regierungspartner lehnen sie ab und tragen den Kurs nur zähneknirschend mit. Rechtsextreme Gruppen haben Proteste gegen die Lieferungen angekündigt. Sie verweisen auch auf die Geiseln, die noch immer in der Hand der Hamas und anderer Terrororganisationen sind. Und sie haben für Gaza ohnehin einen anderen Plan, den Bau neuer jüdischer Siedlungen. Auch Jorah Eiland, ein früherer General der israelischen Armee, hat sich für Vertreibung von Palästinensern aus weiten Teilen des Gazastreifens ausgesprochen. Die Lieferung von Hilfsgütern lehnte er im Sender Israel Radio ab. Wir sind in dieser Situation, weil wir keinen Dialog mit den Amerikanern führen. Israel muss sagen, dass es bereit ist, sogenannte humanitäre Hilfe zu leisten. Aber für alles, was jetzt reingeht, wird die Bevölkerung 25% an die Hamas zahlen müssen. Israel wird das Gebiet auch nicht kontrollieren können. Denn wo es humanitäre Hilfe gibt, gibt es Zivilisten. Dort, wo es Zivilisten gibt, gibt es Terroristen. Dort, wo es Terroristen gibt, gibt es Anschläge. So ist das. Den Kampf gegen die Hamas führt Israel nun wieder intensiver mit dem Vormarsch von Bodentruppen und heftigen Luftangriffen auf viele unterschiedliche Ziele im Gazastreifen. Dabei gibt es viele Tote, vor allem auch viele zivile Opfer. Sami Abed, ein 65-jähriger Mann, dessen Haus zerstört wurde, beschreibt im israelischen Armeeradio, wie sich das auf die Bevölkerung auswirkt. Sie sagen uns, dass sie ein Haus angreifen, das vielleicht zur Hamas gehört. Es gibt keine Häuser, die der Hamas gehören. Sie markieren ein Haus, setzen ein X drauf und dann geht das gesamte Viertel drauf. Es gibt so viele kleine Kinder hier, die meisten sind Unschuldige. Wenn sie ein Mitglied fassen wollen, töten sie weitere 30, 20, 15. In Teilen der israelischen Regierungskoalition sorgte die Ausweitung des Kriegs in Gaza für regelrechte Euphorie. Zvi Sukkot ist ein prominenter Vertreter der radikalen Siedlerbewegung, die mit Benjamin Netanyahu regiert. Vor dem Wochenende gab er dem Fernsehsender Channel 12 ein Interview von verstörender Offenheit. Hätte man mir vor 3 Jahren gesagt, dass die Armee auf diese Weise in Judäa und Samaria, im Libanon, im Gazastreifen und in Syrien vorgehen wird, hätte ich es nicht für möglich gehalten. Heute sind fast 100 Gazaner getötet worden. Und die erste Frage, die mir im Interview gestellt wurde, hatte nicht einmal etwas mit dem Gazastreifen, sondern mit der Wehrpflicht zu tun. Und wissen Sie auch warum? Es interessiert niemanden mehr. Alle haben sich daran gewöhnt, dass man 100 Gazaner in einer Nacht töten kann im Krieg. Niemanden interessiert es.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Constanze Simidey aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.